ARD.
Erinnert ihr euch ans dänische Esbjerg? Vor anderthalb Jahren haben wir uns dort eine der größten Meerwasserwärmepumpen der Welt angesehen. Diese eine Pumpe kann rechnerisch gut 25.000 Haushalte versorgen und der Strom dafür, der kommt aus den Windparks vor der Küste.
Wir müssen die Art, wie wir leben, verändern, wie wir Energie produzieren und Auto fahren und all diese Dinge. Ich glaube, die dänische Bevölkerung hat das vor Jahren verstanden. Und wir als Politiker bekommen Probleme, wenn wir nicht Entscheidungen treffen, die die Gesellschaft in diese Richtung bewegen.
We will have troubles if we don't take decisions that moves the society in that direction.
Hat uns der liberal-konservative Bürgermeister von Esbjerg gesagt, Jesper Frost Rasmussen. Und Experten sahen schon damals großes Potenzial für solche Großwärmepumpen, auch in Deutschland.
Tatsächlich werden jetzt auch bei uns immer mehr Großwärmepumpen gebaut. Warum das so ist, welche Stärken und Schwächen die Dinger haben und was sie dem Klima bringen, das hört ihr jetzt in unserer neuen Kurzfolge. Ich bin Arne Schulz.
Und ich bin Susanne Tappe. Alle Folgen von uns gibt's in unserer App, der ARD Audiothek. Und jetzt erstmal schön, dass ihr zuhört.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Hier für euch mal eine kleine Auswahl an deutschen Städten, die inzwischen auf Großwärmepumpen setzen.
Flensburg, Kiel, Mannheim, Hamburg, Hannover, Berlin, Lemgo, Neustadt, Rostock, Duisburg, Münster, Köln.
Wir könnten die Liste noch fortsetzen, tun wir aber nicht, weil Köln ein super Stichwort ist. Da soll jetzt nämlich eine Großwärmepumpe gebaut werden, die alle bisherigen Dimensionen sprengt.
150 Megawatt Leistung wird die haben, kann man sich natürlich nicht so viel darunter vorstellen erstmal, aber das ist mehr als doppelt so viel wie die ja auch schon sehr große Anlage in Esbjerg.
Nun gibt's in Köln bekanntlich kein Meer, deshalb soll das dort eine sogenannte Flusswärmepumpe werden, die das Wasser aus dem Rhein nutzt. Laut den Betreibern kriegt Köln damit die bisher größte Anlage in ganz Europa.
Ich finde es beeindruckend zu sehen, wie sich die Technologie immer mehr durchsetzt und wie die Anlagen auch immer größer werden. Aber was genau steckt eigentlich dahinter?
Wenn ihr selbst eine Wärmepumpe im Garten habt oder euch schon viel mit dem Thema beschäftigt, dann ist das wahrscheinlich ein alter Hut für euch. Für viele aber sicher auch nicht. Und deshalb wollen wir nochmal ganz kurz die Basics durchgehen. Weil, wenn man die kennt, dann versteht man hinterher auch die Punkte, die an den Großwärmepumpen kritisch diskutiert werden. Und auch darüber wollen wir natürlich sprechen.
Also, was ist eigentlich eine Großwärmepumpe? Naja, ich würde mal sagen, das ist eine Wärmepumpe, nur halt in groß.
Super, Arne, fertig. Aber wie funktioniert denn nochmal eine Wärmepumpe?
Ich habe öfter schon mal Experten gefragt, wie die das ganz einfach erklären würden. Und die kommen dann meist mit einem Kühlschrank um die Ecke. Also die Wärmepumpe funktioniert wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt.
Habt ihr sie erkannt? Da kommt die Maus. Denn auch die Technik eines Kühlschranks ist natürlich erklärungsbedürftig. Hören wir deshalb mal rein in die Sendung mit der Maus.
Wir fangen mal ganz einfach an.
Diese Folge hier, die ist so alt, die könnte ich glatt schon mal als Kind gesehen haben. Aber die Erklärung, die ist heute noch super.
Ein Kühlschrank ist also eigentlich nichts weiter als eine Wärme von drinnen nach draußen Transportiermaschine.
Genau, und die Wärmepumpe funktioniert halt umgekehrt. Die ist eine Wärme von draußen nach drinnen Transportiermaschine. Und mit dieser Wärme kann ich dann heizen.
Die Wärme aus der Umwelt, aus der Luft, aus dem Wasser, aus der Erde, die wird also von draußen nach drinnen transportiert, soweit klar. Aber dann gibt's noch einen Trick, der wirklich wichtig ist. Die Wärmepumpe, die nutzt nämlich eine Art Wundermittel, ein sogenanntes Kältemittel.
Das hat eine sehr nützliche Eigenschaft. Es verdampft schon bei sehr niedrigen Temperaturen. Und deshalb kann ich sogar Wärmequellen anzapfen, die eigentlich gar nicht warm sind, so für mein normales Empfinden. Zum Beispiel 5 Grad kaltes Flusswasser aus dem Rhein im Winter. Genau das tut demnächst die Großwärmepumpe in Köln.
Dieses Wasser bringe ich in der Wärmepumpe dann mit dem Kältemittel in Kontakt. Das Kältemittel nimmt Wärme aus dem Flusswasser auf und verdampft.
Das jetzt gasförmige Kältemittel, das strömt zu einem Verdichter und da wird es dann mit Hilfe von Strom verdichtet, klar, und dadurch weiter erhitzt und mit diesem erhitzten Gas wärme ich dann das Heizwasser auf.
Das Kältemittel kühlt sich dadurch wieder ab, wird flüssig und der Kreislauf beginnt von vorn.
Wenn wir es jetzt nochmal ganz platt auf den Punkt bringen. Die Wärmepumpe befördert also Wärme von draußen nach drinnen. Und damit diese Maschine, also die Wärmepumpe, damit die laufen kann, braucht sie Strom.
Das Geniale dabei ist, wie effizient die Maschine arbeitet. Mit einer einzigen Kilowattstunde Strom, die ich da reinstecke, kann ich in der Wärmepumpe 3 oder sogar 4 Kilowattstunden Wärmeenergie erzeugen.
Mit einer einzigen Großwärmepumpe kann ich dann zigtausend Haushalte beheizen. Und wenn ich dabei Ökostrom nutze, dann ist das Ganze sehr klimaschonend und ein echter Gamechanger fürs Heizen.
In unserer Folge vor 2 Wochen haben wir euch ja gezeigt, wie Kommunen gerade ihre Fernwärmenetze ausbauen. Und in solchen Wärmenetzen werden Großwärmepumpen eine immer größere Rolle spielen. Eine Studie von Fraunhofer-Forschern und dem Think Tank Agora Energiewende sagt voraus, dass Großwärmepumpen in so circa 20 Jahren grob 70% der Fernwärme bereitstellen könnten.
Man muss aber auch sagen, bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg. Im Moment liegt der Anteil nämlich erst knapp über 0 in Deutschland. Obwohl, und das ist bemerkenswert, finde ich, die Technologie in Skandinavien längst schon in größerem Stil eingesetzt wird. Ich habe darüber mit Henrik Pieper gesprochen. Er ist Ingenieur, arbeitet als Berater am Hamburg-Institut und er hat vorher unter anderem in Dänemark zu Großwärmepumpen geforscht.
Also in Dänemark ging das ja schon vor circa 10, 15 Jahren los. 2010 haben sie da mit den ersten Großwärmepumpenanlagen angefangen. In Schweden schon in den 80er Jahren. Und mittlerweile passiert auch sehr viel in Finnland zum Beispiel, auch in Norwegen.
Dass sie in Skandinavien so weit sind bei dem Thema, hat eine Menge mit Politik zu tun, sagen Forscher. In den skandinavischen Ländern gibt es schon lange einen CO2-Preis auf Wärme. Das heißt, mit Öl oder Gas zu heizen, wird politisch bewusst verteuert. Und für den Bau einer Großwärmepumpe kriegt man in Skandinavien auch schon seit längerem Fördergelder.
Mittlerweile gibt es solche Fördergelder aber auch in Deutschland.
Aktuell unter der Bundesförderung effizienter Wärmenetze gibt es eine Investitionsförderung von 40%. Das heißt, 40% der investiven Maßnahmen können gefördert werden. Und zusätzlich gibt es aber auch noch die Möglichkeit einer Betriebskostenförderung. Und das ist etwas, was diese Förderung für Wärmepumpen besonders attraktiv macht.
Heißt, wenn die Stadtwerke solche Anlagen bauen, gibt es mittlerweile ordentlich Geld vom Staat. Und das ist ein wichtiger Faktor, warum sich die Großwärmepumpen jetzt auch bei uns immer mehr durchsetzen.
Allerdings ist das nach wie vor eine neue Technologie in Deutschland und wichtig ist es, glaube ich, für die Betreibenden nachher eine Anlage zu kaufen oder zu bestellen, wo man weiß, dass man da auch schon, vielleicht nicht der erste ist, vielleicht der zweite oder dritte, dass es da schon ein paar Referenzanlagen zu gab, um dann diese ganzen, ich sag mal, Kinderkrankheiten schon irgendwo mal ausgeräumt und ausprobiert zu haben.
Vor einigen Jahren haben manche Stadtwerke in Deutschland offenbar erstmal abgewartet, weil es zwar schon Großwärmepumpen in Schweden gab, die man sich anschauen konnte, aber das waren noch keine Mega-Anlagen, die 20.000 bis 50.000 Haushalte versorgt hätten.
Ja, es gab halt wenig Erfahrung mit diesen Monsteranlagen, die jetzt so gebaut werden. Aber Beispiele wie Dänemark in Esbjerg, die haben da eine Menge Pionierarbeit geleistet und gezeigt, dass solche Mega-Anlagen tatsächlich in der Praxis funktionieren. Und jetzt sind eben auch erste größere Anlagen in Deutschland in Betrieb. Und da trauen sich jetzt eben immer mehr Stadtwerke aus der Deckung und das Ganze gewinnt echt an Dynamik.
Aber leider gibt es bei den Großwärmepumpen auch noch größere Herausforderungen.
Das Umweltbundesamt rät vom Gebrauch des Kältemittels mit der Bezeichnung R1234ZE ab. Der synthetische Stoff ist zwar nicht besonders klimaschädlich, aber schwer abbaubar.
Unsere NDR-Kollegen in Schleswig-Holstein haben im Januar über Kritik an der Großwärmepumpe in Flensburg berichtet. Die ist dort zu Jahresbeginn in Auftrag gegeben worden. Und bei der Kritik geht's, ihr habt's gehört, um das Kältemittel, das man ja braucht, um selbst aus kaltem Flensburger Fördewasser Energie zum Heizen zu ziehen.
Wir haben es am Anfang erklärt, Kältemittel sind ein ganz wichtiger Bestandteil einer Wärmepumpe. Aber es gibt große Unterschiede, welches man da konkret einsetzt.
In Flensburg setzen sie auf ein synthetisches Kältemittel. Zwar zirkulieren diese Mittel in der Wärmepumpe normalerweise in einem geschlossenen Kreislauf, aber es können durch Lecks immer mal wieder kleinere Mengen entweichen. Und synthetische Kältemittel, die entweichen, die können dann die Umwelt schädigen.
In Esbjerg in Dänemark waren sie deshalb stolz darauf, dass sie ein natürliches Kältemittel einsetzen, nämlich CO2. Auch die Anlage, die in Kiel geplant ist, soll zum Beispiel mit CO2 arbeiten.
CO2 gilt als gute Lösung, weil man eben davon ausgeht, dass generell nur geringe Mengen in die Umwelt entweichen. Und CO2 hat zwar einen Klimaeffekt, aber der spielt bei diesen Mengen laut Experten kaum eine Rolle. Und es ist allemal besser als synthetische, ich sag mal, Giftstoffe, die in der Umwelt deutlich mehr Schaden anrichten können.
Warum aber setzen Sie in Flensburg nicht auf solche natürlichen Kältemittel? Das können manche Einwohner überhaupt nicht verstehen. Zum Beispiel der Flensburger Peter Schäftlein, der selbst in einem Kältetechnikbetrieb arbeitet und sich mit dem Thema auskennt. Er verweist im NDR-Interview darauf, dass bestimmte synthetische Kältemittel in einigen Jahren sogar von der EU verboten werden könnten.
Man begibt sich in diese Lage ohne Not, da es mehrere alternative Kältemittel gibt aus dem Bereich der natürlichen Kältemittel.
Die Stadtwerke Flensburg sagen dagegen, ihre Kältemittelwahl sei das Ergebnis einer gründlichen Abwägung. Per Holdensen von den Stadtwerken Flensburg hat unserem Kollegen Per Axel Krüske gesagt:
Es gibt unterschiedliche Kältemittel, die wir auch bewertet haben. Ammoniak zum Beispiel ist hochexplosiv. CO2 haben wir auch überlegt, ob man das einsetzen kann. Das passt aber nicht in Flensburg, weil wir hier ein anderes Fernwärmesystem haben.
Der Punkt ist einfach, dass CO2-Wärmepumpen nur mit vergleichsweise niedrigen Heizwassertemperaturen klarkommen. Wenn das Heizwasser in den Fernwärmeleitungen aber zu warm ist, so wie in Flensburg, dann ist die Umsetzung dieser Lösung sehr schwierig.
Wir wollen an dieser Stelle nicht noch tiefer in die fachlichen Details einsteigen. Was wir euch mit diesem Beispiel einfach zeigen wollen, es gibt eine Reihe von Detailfragen, die bei diesen Großwärmepumpen sehr wichtig sind und für die es eben keine Standardlösung gibt.
Der Wärmepumpenexperte Henrik Pieper vom Hamburg-Institut findet übrigens, dass man dieses Problem einfach differenziert betrachten muss. Sein Institut hat dazu eine Studie erstellt und Pieper sagt, im Vergleich zu anderen Einsatzgebieten von synthetischen Kältemitteln, wie etwa der Autoindustrie, da seien die potenziellen Umweltschäden bei Großwärmepumpen sehr gering. Selbst wenn man annimmt, dass alle in Zukunft gebauten Anlagen mit solchen Mitteln laufen, was ja nicht der Fall ist. Und Stadtwerke, die dann doch synthetische Mittel einsetzen, die könnten auch, sagt Pieper, zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen, die das Risiko von Lecks in den Anlagen minimieren.
Aber es ist schon natürlich ein sensibles Thema und wir wollen natürlich schon grüne Energie und nicht grüne Energie, die dann die Umwelt noch schädigt.
Der Betrieb solcher Großwärmepumpen ist also durchaus komplex und es gibt weitere Herausforderungen. Einen ganz zentralen Punkt wollen wir noch ansprechen, nämlich die Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen.
Wir hatten es am Anfang gesagt, Projekte in Deutschland haben zuletzt stark von staatlicher Förderung profitiert und die ist im Moment in den meisten Fällen auch wirklich nötig, weil das sind gewaltige Investitionen, die man da stemmen muss.
In Köln zum Beispiel, das ist ja aktuell das größte Projekt in Deutschland, da liegen die Gesamtinvestitionskosten bei 280 Millionen Euro. Zuschüsse gibt es dafür nicht nur vom deutschen Staat, sondern auch von der EU, insgesamt 100 Millionen. Dadurch wird die Investition für den Betreiber Rheinenergie überhaupt erst finanzierbar.
Aber Kosten entstehen ja auch später im Betrieb. Und wenn die Großwärmepumpen da teurer sind als die bislang sehr wichtigen Gaskraftwerke in den Fernwärmenetzen, dann erhöhen sich natürlich bei mir zu Hause die Heizkosten.
Um abzuschätzen, wie wirtschaftlich Großwärmepumpen sind, schauen Experten deshalb auf das Verhältnis zwischen den Gaspreisen und den Strompreisen. Denn die Wärmepumpen, die werden ja mit Strom betrieben.
So, und jetzt habe ich mal nachgeschaut beim Statistischen Bundesamt. Demnach ist Strom im Moment grob dreimal so teuer wie Gas. Klingt übel, ist gar nicht so schlecht, was die Wirtschaftlichkeit angeht, weil die Wärmepumpe viel effizienter arbeitet als eine Gasheizung, hatten wir euch ja am Anfang erklärt.
Aber zur Wahrheit gehört auch, in den Vorreiterländern, Schweden und Norwegen, da war das Verhältnis schon vor Jahren viel vorteilhafter, nämlich 1:1. Strom in etwa genauso teuer wie Gas. Und das hat laut Experten stark dazu beigetragen, dass sich die Großwärmepumpen dort so früh durchgesetzt haben.
Und das heißt für uns hier in Deutschland, alles, was Strompreise senkt oder auf der anderen Seite Gaspreise verteuert, wird in den nächsten Jahren über den Erfolg der Großwärmepumpen entscheiden. Das ist sicher kein Selbstläufer, aber es gibt Hoffnung. Die neue Bundesregierung verspricht ja Entlastungen bei den Strompreisen. Gleichzeitig dürfte Gas tatsächlich teurer werden, denn der CO2-Preis auf fossile Energie soll in den nächsten Jahren deutlich steigen. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man schon sagen, glaube ich, dass die Großwärmepumpen in Deutschland als klimafreundliche Alternative eine ganz gute Chance haben.
So, das war's von uns für heute. Aber Stichwort CO2-Preis. Die EU in Brüssel, die bestimmt natürlich mit, wie gut wir hier beim Klimaschutz vorankommen. Deshalb lohnt es sich, in Sachen EU auf dem Laufenden zu bleiben. Und da empfehlen wir euch den ARD-Europa-Podcast .eu. Darin spricht Host und Korrespondentin Katrin Schmidt, übrigens eine NDR-Kollegin von uns, über Insights aus Brüssel. Und sie erklärt, wie die EU-Politik unser Leben prägt. Den Podcast verlinken wir euch wie immer in den Beschreibungen unter dieser Folge.
In 2 Wochen haben wir hier ein neues spannendes Thema für euch. Dann schauen wir auf eine Frage, die gerade in der Politik und der Energiebranche sehr intensiv diskutiert wird. Nämlich, geht die Energiewende vielleicht auch günstiger? Und wenn ja, zu welchem Preis? Eins kann ich euch schon mal versprechen, wir schmeißen damit Milliarden um uns.
Endlich machen wir das auch mal. Bis dahin, macht es gut.
Tschüss.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info. Thank you.